Podcast für sinnvolles Warten.
Ein Angebot der Spitalseelsorge am Kantonsspital Winterthur.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Veronika Jehle und ich freue mich sehr. Ich habe heute einen Gast bei mir zum Kaffee, den Serkan Muth. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du bist Abteilungsleiter Pflege. Und ich habe dich ganz häufig gesehen auf der Kinderstation. Dort bist du im Einsatz. Woher kommst du denn gerade, Serkan?
Jetzt gerade komme ich aus dem Hauptgebäude vom KSW. Da hast du mich netterweise abgeholt, ja, um den Weg hier zu finden. Und vorher war ich beim Essen, in der Pause. Genau.
Es gibt auch mal Pause.
Es gibt auch mal Pause, ja, doch. Also die Pause, die gibt es und die ist wichtig. Und es gibt Tage, da fällt sie etwas großzügiger aus. Ja. Und es gibt Tage, heute ist so einer, da ist sie dann etwas knapper. Aber die Pause, die gibt es in der Regel.
Wie läuft es bei euch auf der Kinderstation?
Sehr wechselhaft. Im Moment, wir haben Tage, da läuft fast gar nichts. Jetzt wahrscheinlich auch vor allem bedingt durch den Lockdown. Und durch die ganzen Hygienemaßnahmen merken wir, dass wir im Winter deutlich weniger Infektionskrankheiten haben, die typisch sind in der Kinderheilkunde im Winter. Man könnte da in dem Fall sogar sagen, dass die Maskenpflicht auch was Positives hat. Also wir haben deutlich weniger schwerkranke Kinder. Das ist eine erfreuliche Sache. Und es gibt aber auch Tage, da läuft doch sehr, sehr viel. Heute ist wieder ein Tag, da läuft wahnsinnig viel, viele Eintritte und auch viele kranke Kinder im Moment wieder. Aber anders krank. Also es hat sich etwas verlagert.
Und ist Corona mit Kindern bei euch ein Thema? In den Medien hört man ja dieses und jenes. Mal hört man, Kinder übertragen das Virus schon. Dann hört man wieder, bei Kindern ist es weniger ein Thema. Wie würdest du das jetzt aus deiner Erfahrung einschätzen?
Rein aus infektiologischer Sicht kann man nach der momentanen Datenlage schon sagen, dass Kinder deutlich weniger betroffen sind im Vergleich zu Erwachsenen. Sie können sich anstecken, sie können den Virus auch weitergeben, aber sie haben in der Regel viel mildere Symptome, wenn überhaupt. Aber Ausnahmen bestätigen da auch die Regel. Also wir haben auch Kinder mit einer Corona-Infektion gehabt, die wirklich sehr, sehr krank waren, die wir dann auch nach Zürich verlegen mussten auf eine Intensivpflegestation, weil sie bei uns nicht mehr gut aufgehoben waren. Aber es sind zum Glück im Vergleich zu den Erwachsenen deutlich weniger. Was wir eher merken, ist, dass gerade die Kinder und Jugendlichen, vor allem auch die Jugendlichen, durch die ganzen Maßnahmen sehr leiden. Zum Beispiel vor einem Jahr, knapp einem Jahr, als der erste Lockdown kam, wo auch Schulen und Kitas geschlossen haben, darunter leideten extrem viele Jugendlichen, vor allem mental, emotional, Kontakte sind weggefallen, Strukturen sind weggefallen, die Kinder waren ja plötzlich auf sich selbst gestellt, den Tag durchzustrukturieren und gleichzeitig auf Kontakte zu verzichten.
Und die kommen dann ins Spital, also auch
mit psychischen Problemen.
Themen.
Genau. Also die Essstörungen haben zugenommen, das beobachten wir, aber auch Depressionen, zum Teil schwer bis hin zu Suizidversuche, das hat leider tatsächlich zugenommen im Vergleich zu sonst. Und in den Gesprächen stellt sich dann wirklich schnell heraus, ja, Corona ist so der Trigger gewesen. Also nicht Corona, der Virus selbst, sondern das, was der Virus verursacht in unserer Gesellschaft, eben das Runterfahren, worunter wir ja alle im Grunde genommen leiden und die Jugendlichen einfach noch mehr.
Jetzt ist es ja sowieso und jetzt auch nochmal vielleicht speziell was Anspruchsvolles, mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen und gerade nochmal auch im Spitalkontext. Also ich stelle mir vor, es braucht schon wirklich eine Entscheidung und auch eine besondere Liebe, einen besonderen Zugang. Um sich auch dafür zu entscheiden, ganz bewusst mit Kindern arbeiten zu wollen, kranke Kinder, das geht nahe, oder? Wie kommt es bei dir, dass du das machen kannst und machen willst auch?
Ja, der Entschluss, im Spital mit Kindern zu arbeiten, kam eigentlich schon sehr früh, weil ich selbst als Jugendlicher im Kinderspital lag und ich fand das total spannend. Ich habe alles beobachtet, ich habe die Visite beobachtet, habe geguckt, was machen denn da die Pflegenden alles und fand das total spannend und Zugleich fand ich die Atmosphäre, es war Spital, aber die Atmosphäre an sich fand ich wirklich klasse. Und habe den Berufswunsch dann tatsächlich verfolgt und dann auch wahrgemacht und habe meine Ausbildung in Deutschland als Kinderkrankenpfleger absolviert. Und für mich war immer die besondere Herausforderung mit Kindern, eben weil es eine besondere Herausforderung ist. Mhm. Es ist eine Herausforderung einerseits kommunikativ, denn wir haben verschiedene Entwicklungsstadien, die wir vor uns haben, also das Neugeborene, das noch gar nicht kommunizieren kann, außer schlafen und wach sein und wach sein und schreien. Und dann auch die Kinder in der Trotzphase, da braucht es nochmal ganz viel Geduld, aber dann auch noch die Jugendlichen, auf die man sich natürlich auch nochmal anders einstellen muss, mit denen man anders reden muss, da muss man hier cool sein und nicht zu sehr ja, so auf Kuschelkurs, das finden die dann gar nicht so toll, wenn man sie eher behandelt, als wären sie noch neun, sondern behandelt als wie 12- und 13-Jährige, genau.
Also mehr schon fast wie Erwachsene.
Ja, genau. Ja, genau. Und das ist so die Challenge und das ist aber auch wiederum das Schöne, wenn man dann Erfolg hat und zum Beispiel ein 6-Jähriger dann doch freiwillig mitkommt zur Blutentnahme. Er weiß, was passiert, aber...
Gibt es da einen Trick? Also,
also es ist schwer, einen Trick zu verraten, weil es ist sehr individuell. Also man muss erst mal gucken, was hat man für ein Kind vor sich und auch, was hat man für Eltern dabei. Mhm. Wenn die Eltern eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlen, ist das schon mal die halbe Miete.
Ja.
Und dann ist für mich das Wichtigste, das ist ein Trick, wobei ich würde es gar nicht als Trick, sondern eher als Ratschlag mitgeben, man muss ehrlich sein. Mhm. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man den Kindern sagt, es tut ja nicht weh oder es passiert ja nichts Schlimmes. Ich finde, man muss den Eltern das, den Kindern das in Ruhe erklären, was passiert. Mhm. Und ich finde, dass man auch sagen muss, wenn etwas wehtut, aber eben angemessen. Mhm. Also es bringt jetzt auch nichts zu sagen, oh, das wird ganz schlimm. Aber man darf nicht sagen, das wird nicht schlimm und am Ende tut dann der Pieks doch ordentlich weh, weil das prägt einfach auch ein Kind. Ja. Und man hat dann im weiteren Verlauf keine Chance mehr, das Kind zu erreichen und natürlich auch tut man in anderen Bereichen keinen Gefallen, also zum Beispiel den niedergelassenen Kinderarzt, der das Kind weiter behandelt. Mhm. Wenn der dann wirklich eine Untersuchung durchführen will, die nicht schmerzhaft ist und man sagt das, dann glaubt das Kind das einfach nicht mehr.
Ja.
Genau. Und deswegen so Tricks, spielerisch. Es ist gut, wenn man irgendwas zur Ablenkung auch dabei hat. Bei kleineren Kindern funktioniert das gut. Also da gibt es ja diesen Zauberstab mit den Inhalten, so Glitzer drin oder mit Musik oder ein Buch dabei haben. Und eine Bezugsperson, das ist immer ganz wichtig, dass man die mit einbindet und mitnimmt. Und das machen wir auch, soweit es geht, werden die Eltern auch mitgenommen zu Eingriffen und Untersuchungen.
Und ich meine, schön, wenn es dann schön rauskommen kann, wenn es sich wieder gut ergibt, wenn das Kind gesund wird. Ich meine, auch aus meiner eigenen Erfahrung als Seelsorgerin auf der Station, zum Glück bei uns hier stirbt nicht jeden Tag ein Kind und auch nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat. Gott sei Dank. Und doch, es passiert. Es ist ja auch Teil vom Leben leider so. Wie, ich meine, du weißt, dass das sein kann.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, ich habe in dem Spital, in dem ich vorher gearbeitet habe, das war ein Spital der Maximalversorgung und da hatten wir ein ganz anderes Klientel in dem Kinderbereich und ich habe auch schon Kinder mit betreut während des Sterbens, vom Beginn von der Diagnosestellung bis zum Sterbeprozess selbst. Es ist eine sehr schwierige Situation und ich denke, was wichtig ist, wenn man den Beruf ins Auge fasst, muss einem einfach auch klar sein, das gehört mit dazu. Mhm. Es gibt leider Erkrankungen, die lebenslimitierend sind, auch schon im Kindesalter. Mhm. Da gibt es Erkrankungen, die so furchtbar sind, dass die Kinder nur ein paar Stunden leben. Mhm. Es gibt Erkrankungen, wo die Kinder sicherlich nicht so alt werden, dass sie einen Schulabschluss erleben werden. Und das gehört leider mit dazu. Mhm. Trotzdem ist es schwierig, gerade in solchen Situationen. Und wie ich mit umgegangen bin, ich erinnere mich an das erste Kind, was verstorben ist. Es war eigentlich eine ganz gute Erfahrung, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen darf. Gut, aber die Eltern wurden nicht allein gelassen. Es war absehbar, dass das Kind stirbt. Man hat die Eltern gut darauf vorbereitet und dann auch in dem Prozess selbst nicht allein gelassen. Es waren Personen da, man hat alles so schön wie möglich gemacht für das Kind und man hat gesorgt, dass das Kind nicht leiden muss während des Sterbeprozesses. Und auch danach hat man die Familie noch begleitet, hat mit den Eltern gemeinsam das tote Kind dann noch gewaschen, gekleidet, hat Besuch möglich gemacht. Das war eigentlich eine sehr gute Erfahrung, aber man muss auch dazu sagen, man konnte sich darauf vorbereiten. Und zugleich gibt es dann auch die Situation, die ich auch erlebt habe, dass ein Kind ganz unverhofft verstorben ist, ganz plötzlich. Und das war eine sehr schwierige Situation für mich. Das ist so das andere Extrem. Wichtig ist, denke ich, dass man seine Emotionen zulassen darf, auch als Mitarbeiter. Man muss nicht denken, jetzt muss ich aber hart sein und stark sein. Es ist einfach wichtig, dass das Umfeld einen ebenfalls begleitet, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegebenenfalls dann auch durch den Arbeitgeber eine Nachbetreuung bekommt, wenn die notwendig ist. Und das wurde damals auch angeboten. Also für mich hat es schon geholfen, einfach die Situation nochmal zu besprechen. Warum ist das plötzlich passiert, dass man es erstmal verstehen kann? Und für mich war das okay. Eine Kollegin hat dann so eine Nachbetreuung bekommen und sie konnte damit viel besser umgehen und den Beruf auch weiter ausführen.
Also eigentlich schon noch ein Stück weit Eigenverantwortung zu schauen, was brauche ich?
Ja,
was brauche ich jetzt?
Ja.
Und dann, ich meine, ja, auch bei euch auf der Station ist ein gutes Teamwork, oder?
Absolut.
Verschiedene Disziplinen, verschiedene Charaktere, verschiedene Menschen, wo dann je nach Situation auch übernehmen können oder hineingehen können oder entlasten können.
Ja, ich denke, wichtig ist wirklich, dass in so einer Situation die Eltern und das sterbende Kind von Personen betreut werden, die das können und sich das zutrauen. Ich sagte ja gerade, Emotionen müssen zugelassen oder müssen erlaubt sein. Es ist okay, wenn auch bei einem Mitarbeiter die Tränen fließen. Es darf nur nicht passieren, dass die Eltern sich plötzlich um das Personal kümmern muss.
Ja.
Und Mitarbeitenden, die damit gar nicht zurechtkommen, müssen auch das Recht haben zu sagen, ich kann das nicht und sich da abgrenzen. Das ist was ganz Entscheidendes. Genau. Und ja, es ist, ich denke, es wird immer speziell bleiben, wenn ein Kind stirbt und anders als wenn eine Person mit 85 stirbt, die das Leben gelebt hat. Und selbst da ist es trotzdem traurig. Es ist eben das Individuelle.
Ja. Stell mir vor, dass du jetzt auch hinsichtlich Entlastung von momentan betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Abteilungsleiter natürlich auch nochmal eine besondere Verantwortung hast, auch zu schauen, wie geht es meinen Leuten so. Wo würdest du denn sagen, dass dich momentan da am meisten herausfordert? Also auch als Abteilungsleiter in deiner Rolle, jetzt mit Corona so. Gibt es da etwas, was dich momentan auch im Besonderen fordert?
Ja, doch. Also ich etwas, was jetzt gar nichts mit dem KSW selbst zu tun hat, aber ich merke, dass die ein oder anderen Mitarbeiter jetzt einfach auch müde sind und eher in gewisser Weise erschöpft sind von der Pandemie. Da schließe ich mich selbst gar nicht aus. Auch ich wäre froh, wenn nächste Woche alles vorbei wäre. Ja. Und sicherlich ist es für mich aber dann auch nochmal eine spezielle Rolle. Ich sehe mich da schon auch in der Verantwortung, Mitarbeitenden zuzuhören, Unterstützung anzubieten, wo auch immer möglich. Es ist natürlich sehr begrenzt, aber meistens reicht das auch, wenn man einfach mal zuhört, wenn Mitarbeiter einfach auch mal sagen können, was sie wirklich stört und im Moment belastet. Das genügt dann auch schon. Und da sehe ich mich in der Rolle. Wir hatten eine spezielle Situation in der Kinderheilkunde, weil durch Corona plötzlich viele Patienten nicht mehr da waren.
Ja.
Eben die fehlenden Infektionskrankheiten und so weiter hatten wir sehr, sehr wenig zu tun, sodass wir auch Personal in andere Bereiche geschickt haben, eben in den Erwachsenenbereichen. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht für jede Mitarbeiterin einfach. Also es gab welche, die fanden das total spannend und total klasse und haben da wirklich viel Positives rausgezogen. Aber es gab auch Mitarbeitenden, die einfach gesagt haben, sie sind aus einem speziellen Grund in der Kinderheilkunde und in der Kinderkrankenpflege und nicht bei den Erwachsenen und haben auch Situationen erleben müssen, die sie sich mitgenommen hat. Das war eine sehr, sehr emotionale und strenge Zeit für mich, all das aufzufangen und den Mitarbeitern trotzdem zu versuchen, was mitzugeben, woran sie sich festhalten können und auch so die Stimmung wieder etwas nach oben bringen können. Das war wirklich anspruchsvoll.
Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also da war auch, oder ist auch weiterhin ja immer wirklich viel Verantwortung auf euch. So. Ich meine, wir sind da jetzt schon so ein bisschen bei dem Thema innere Ressourcen. Wie viel bringt ein Individuum mit und ist da noch abrufbar in einer speziellen Situation? Was würdest denn du für dich sagen so? Was sind denn für dich so, wenn wir jetzt sagen, drei wichtige Ressourcen für dich, was würdest du da nennen? Wo ziehst du deine Kraft und Verankerung raus? So?
Ja, also ich glaube, an erster Stelle ist immer dann mein Humor. Ja. Also ich bin ein ganz lustiger Mensch und liebe es, Witze zu machen. Ich liebe es, zu lachen. Ich finde das, und wenn es nur kleine, lustige, schöne Momente sind, ich kann mich daran wahnsinnig erfreuen.
Ging das jetzt und, während Corona auch?
Ja, es gab Zeiten, da ging es tatsächlich sehr schwer. Es gab auch Zeiten, da war mir gar nicht mehr zum Lachen zumute. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der total euphorisch nur durchs Leben läuft. Also ich kann auch sehr ernst sein.
Ja.
Wenn es die Situation bedarf, kann ich sehr ernst sein. und es gibt auch Situationen, wo auch ich traurig bin. Und also zum Beispiel Corona war oder ist aktuell eine Ursache, weswegen ich meine Familie in Deutschland nicht sehe, schon seit Monaten. Das macht mich natürlich traurig und da gibt es wenig, was mich dann noch irgendwie zum Lachen bringt.
Klar.
Ich versuche dann einfach, dass es nicht zu viel Raum einnimmt.
Ja.
So, und dann gibt es ja zum Glück im Jahr 2021 so tolle Medien wie FaceTime und es ist nicht dasselbe, aber
es ist was, gell?
Es ist was, genau. Ja, das hat man vor vielen Jahren nicht gehabt und deswegen bin ich ganz froh und dann gibt es einfach mal FaceTime mit Mami und Papi und dann kann ich zumindest sehen, wie sie ausschauen und ob es ihnen wirklich gut geht und mit meinen Neffen und mit meiner Nichte und das ist dann auch super, genau. Aber der Humor ist auf jeden Fall etwas.
Ja, das war das Erste.
Ja, genau. Dann esse ich wahnsinnig gern.
Cool, okay. Ja,
also ich probiere auch immer Neues aus und habe zum Beispiel im November eine Woche Ferien gehabt. Es war wieder wenig möglich zu verreisen, sodass ich dann einfach eine kulinarische Reise zu Hause gemacht habe.
Das ist eine coole Idee.
Ja, ich habe einen Abend peruanisch gekocht. Ich habe an einem Abend afghanisch gekocht. Und was gab es noch?
Wow.
Ich glaube, neuseeländisch wollte ich auch gerne machen, aber da gab es irgendwie am häufigsten Vorschläge nur Fish and Chips. Das fand ich jetzt nicht so außergewöhnlich, aber ich habe dann einfach eine kulinarische Reise gemacht mit Musik aus dem jeweiligen Land.
Toll.
Und das war eigentlich wahnsinnig toll. Und das Essen war Balsam für die Seele.
Ja.
Genau. Man darf dann nur nicht am nächsten Tag auf die Waage steigen.
Aber, ja, gut, irgendwas darf man sich auch mal vergönnen.
Das denke ich auch, genau. Ja. Ja, also Humor und Essen. Und so das Dritte. Ist schwierig, weil die ersten zwei sind schon so schwergewichtig, dass sie fast ausreichen würden.
Schwergewichtig.
Ja, genau. Im Rahmen des Essens
kann man Essen, ich finde auch, es ist was extrem Wesentliches schon. Es dürfen auch zwei bleiben.
Ja, das stimmt,
wenn,
ja.
Ich würde sagen, das Wesentliche ist für dich so.
Ja, ich denke, als Drittes könnte man, und das schließt die ersten beiden ein, einfach sagen, ich genieße gerne. In jeglicher Hinsicht. Sei es jetzt einfach mal, dass ich einen Tag auf dem Sofa genieße oder ich genieße einen guten Film oder gute Musik Oder vielleicht mal ein Stück feine Schokolade mit einem guten Glas Rotwein.
Da bist du in der Schweiz richtig.
Ja, genau. Das habe ich festgestellt.
Ja, ich ja. auch.
Oder genieße gerade jetzt noch mehr denn je Momente, die man mit Freunden zusammen verbringt. Das sind ja sehr wenige geworden. Man reduziert das ja schon sehr.
Ja, es wird, bekommt einen anderen Wert.
Genau, aber ich genieße es dann.
Ich habe hier bei mir den Serkan Mut. Er ist Abteilungsleiter Pflege auf der Kinderstation bei uns am KSW. Und mich möchte ich jetzt zum Schluss schon von unserem schönen Austausch hier, möchte ich so ein Ping-Pong gern dir anbieten. Also ich gebe dir immer zwei Sachen zur Auswahl und du sagst mir so, was mehr so deines wäre. Mhm. Wenn du denn entscheiden kannst oder auch beides gut findest. Das erste ist gar nicht zum Entscheiden, sondern dein Lieblingsort.
Oh mein Gott, ja, das. Jetzt muss ich aber wirklich überlegen, weil ich so viele Lieblingsorte habe. Mein Lieblingsort.
Okay.
Oh ja, das ist jetzt aber wirklich schwer.
Momentan?
Momentan?
Ja.
Momentan ist mein Lieblingsort. Mein Lieblingsort? Momentan. Das ist eine gute Frage, weil da schränkt das ein bisschen ein. Also im Moment, ich wohne ja in Zürich, ist mein Lieblingsort tatsächlich der Weg entlang der Limmat.
Ja.
Ja, das ist mein Lieblingsort.
Mhm. Dein Lieblingsessen, wir hatten es ja schon, von Essen offenbar sehr gerne und sehr vielfältig. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, viele.
Auch da wiederum,
ja. Aber ich sag mal, was mein aktuelles Lieblingsessen ist. Mein aktuelles Lieblingsessen sind selbstgemachte Kartoffelknödel.
Wow, wie kommst du denn auf die Idee?
Ja, gebürtig bin ich aus Bayern.
Ja.
Und was man in Bayern fast zu jedem deftigen Essen bekommt, ist Bier und Knödel.
Ja, das ist so.
Und ich esse wahnsinnig gerne Kartoffelknödel schon irgendwie immer und selbstgemachten sind sie natürlich am besten.
Ist es nicht schwierig?
Ja, es ist, sag mal, die ersten Versuche sind auch nicht gelungen. Es ist, jetzt würde ich gar nicht mehr sagen schwierig, aber man muss wissen, wie es geht. Es ist so die Feinjustierung, damit sie nicht auseinanderfallen und man hat plötzlich einen Kartoffelbrei oder eine Kartoffelsuppe.
Das sind ja so ein bisschen klebrig, ne?
Ja, genau.
Sehr speziell.
Ja. Ja, das stimmt. Aber das ist so aktuell mein Lieblingsessen.
Berge oder Meer ist mein nächstes Ping-Pong. Berge oder Meer? Jetzt ist es eine Auswahl.
Meer.
Mhm. Auto oder ÖV?
ÖV.
Reden oder schweigen?
Reden.
Wunderbar, sehr sympathisch.
Ja.
Lieber Serkan, ich danke dir sehr herzlich für unser Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Eine gute Zeit in den hoffentlich bald kommenden Frühling hinein.
Oh ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Veronika.
Dankeschön.